Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Japanischlernen.at oder eben auch Datebayo. Es war jetzt eine kurze Pause, aber wir steigen euch voll ein mit einer ganz besonderen Episode. Und zwar habe ich einen anderen Podcaster eingeladen, den Alexander von der ÖSI in Kawasaki. Kurz bevor wir starten, noch in eigener Sache zwei Punkte. Wenn du noch kompletter Anfänger bist, melde dich gerne an für die nächste Challenge für komplette Anfänger unter www.japanischlernen.at/starter-japanisch. Du hast schon mehr Vorkenntnisse, vielleicht schon mehr ungefähr, also naja, Japanisch gelernt, dann gibt es eine eigene Challenge. Ich poste beide Links einfach in die Beschreibung rein. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören und Lernen, wie sich andere Österreicher und halt einfach Ausländer in Japan fühlen und was sie da so alles erleben. Hallo Alexander, schön, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Magst du dir einfach mal kurz vorstellen? Wer bist denn du? Was machst denn du? Wo bist du überhaupt gerade? Warum bist du in diesem Podcast?
Ja, hallo, liebe Manuela, danke schön für die Einladung. Wer bin ich? Ich bin Alex. Ich mache auch einen Podcast als der Ösi in Kawasaki. Das erklärt auch, wo ich bin. Ich befinde mich gerade in Kawasaki, quasi eingeklemmt zwischen Tokio und Yokohama, mitten irgendwo im Großraum. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu plaudern.
Ja, schön, dass du da bist. Das erste Mal, dass ich einen Podcaster interviewe, normalerweise irgendwelche anderen Leute, die jetzt auch mit Japan zu tun haben, aber die noch keinen, also selbst keinen Podcast machen, ist mir sehr interessant, mal zu schauen, wie du das auch machst, genau. Gleich einmal eine Frage, was man einkommt, ist der Ösi. Also für Österreicher ist ja Ösi, glaube ich, ein bisschen ein Schimpf. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Die Deutschen kennen uns natürlich unter Ösi, ja, aber.
Tatsächlich, ja, war die Namensfindung für den Podcast so, dass ein paar Freunde in Österreich sehr verwundert waren über den Namensvorschlag Ösi in Kawasaki. Die so, wieso Ösi? Die waren so ein bisschen irritiert. Und andere fanden es genau deshalb auch ganz gut, weil es auch die Österreicher ein bisschen verwirrt, die Deutschen. Für das ist eh irgendwie normal.
Genau.
Und irgendwo in einer der ersten Folgen habe ich einmal gesagt, ich bin vielleicht der erste und einzige Österreicher, der sich selbst jemals als Ösi bezeichnet hat. Also, es war irgendwie witzig oder halb witzig, aber ja, na, ich fand es einfach prägnant, aber habe nicht zu viel drüber nachgedacht.
Okay, nein, man soll auch über sich selbst lachen können, also von dem her finde ich ganz gut. Ja. Genau. Hast du auch viele also deutsche Zuhörer dann? Kannst du das irgendwie nachvollziehen, wo die herkommen, deine Zuhörer? Oder?
Die meisten sind tatsächlich aus Deutschland, zweiter Stelle dann Österreich und dann teilt sich es eigentlich sehr auf. Also ich verfolge das auch immer wieder, diese Statistiken, wo die Leute herkommen und es ist irgendwie auf der Welt, über die Welt aufgeteilt, dürfen es verschiedene Expats vielleicht sein oder Leute, die Deutsch lernen, ich weiß es nicht.
Könnte auch sein, ja. Vielleicht hast du beide Deutsch lernen oder so.
Vielleicht. Ja, ich hätte eh gern, also die Leute dürfen ja gerne öfter schreiben. Hin und wieder passiert das auch. Ja. Also es sind dann auch meistens aber Leute aus Deutschland, die schreiben.
Na gut, es gibt auch mehr Deutsche als Österreicher von dem her.
Das stimmt.
Ja, sehr schön. Okay, also Kawasaki. Also ich persönlich glaube, ich war gar noch nie in Kawasaki. Also ich weiß, wo es ist. Und eine gute Bekannte hat auch da mal gewohnt, in einem kleinen Dormitory dort. Aber wie ist es denn dort? Also es ist zwar eine große Großstadt, aber es ist auch nicht am Land, es ist irgendwie so zwischendrinnen, oder? Wie ist denn das Leben dort?
Ja, wie gesagt, also wir stecken da mitten im Großraum drin eigentlich. Und gerade wenn du mit dem Zug von Tokio nach Yokohama fährst du unweigerlich durch Kawasaki durch. Das sind aber nur ein paar Stationen, weil Kawasaki Stadt ist eigentlich sehr schmal, aber langgezogen. Also Westen nach Osten langgezogen. Und ja, so schnell kannst du nicht schauen, bist du eigentlich schon wieder aus Kawasaki draußen. Und Kawasaki Stadt, das Zentrum bei der Kawasaki Station, hatte auch nicht unbedingt den besten Ruf, die Gegend. Also eher so als Industriegegend verschrien. Vielleicht ein bisschen wie Linz.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ja. Linz bemüht sich ja als Kulturstadt und hin und her. Ich weiß nicht, ob Kawasaki da auch irgendwelche Pläne hat, aber wahrscheinlich eher nicht. weiß man das
nicht. Es gibt zumindest ein wunderschönes Freilichtmuseum.
Oh, okay.
Mit ganz alten japanischen Häusern. Die wurden da angekarrt aus ganz Japan.
Mhm.
Das ist das Nihon Minkai.
Ah, okay, okay. Aha.
Da ein bisschen im Norden. Ansonsten, ja, ich weiß nicht. Aber wir machen jetzt nicht allzu viel in Kawasaki. Okay. In unserer Nachbarschaft schon.
Ja.
Die ist eigentlich recht neu, sehr modern. Die ist, glaube ich, vor 3 Jahren erst, ja, oder vor 10 Jahren, glaube ich, aus dem Boden gestampft worden.
Mhm. Okay.
ja, und wir wohnen halt da. Also vielleicht, wenn ich das aufrollen kann.
Ja,
ich bin mit meinem Mann hierher gekommen nach Japan. Er arbeitet für ein international tätiges deutsches Unternehmen.
Mhm.
Wir sind beide Österreicher. Und das Unternehmen, also sein Standort, ist halt in Yokohama.
Okay.
Und wie wir dann hergezogen sind und ich noch keinen Job hatte, wussten wir nicht, ja, wo soll man hinziehen, welche Gegend ist praktisch. Wir haben gedacht, vielleicht sollte man doch auch irgendwo gut an Tokio angebunden sein, weil da wahrscheinlich die Jobchancen für mich besser sein könnten.
Mhm, ja.
Und ja, tatsächlich arbeite ich jetzt aber auch in Yokohama. Nicht in Tokio, aber da war Kawasaki so ein guter Kompromiss,
genau,
zwischen den, ja, beiden Städten.
Und ist wahrscheinlich auch von Preisgefälle besser gelegen, sage ich jetzt einmal, als, ich meine, ich weiß es nicht, ich meine, Tokio ist teuer.
Ja, tatsächlich. Ja, ja, also wir sind an der Grenze am Tama-Fluss eigentlich, mhm, und dann 2 Stationen weiter nördlich ist schon Tokio und das spiegelt sich auch dann in den Mietpreisen wieder.
Mhm. Soll ich jetzt fragen, was ihr zahlt für die Miete?
Nein, besser nicht.
Okay, passt.
Okay. Ja. Nein, also wir kriegen da auch einen Zuschuss zum Glück. Also ich glaube,
okay,
das ist ja in Japan sogar oft üblich, dass Firmen auch ihren Mitarbeitern Zuschüsse zahlen für die Wohnungen.
Das stimmt, ja. Also wir kriegen, also jetzt für Wohnung kriegen wir nichts, aber für so einen Kinderzuschuss kriegen wir eigentlich. Aber kann man auch dann für was anderes verwenden, ja. Genau, ja.
Ja. Ah ja. Ihr lebt ja in Fukui.
Wir leben in Fukui, genau, also ein bisschen, ja, ein bisschen weiter weg. Ja.
Ja. Du musst ja eh gestehen, zu Fukui weiß ich ganz wenig.
Ja, so geht's.
Also ich weiß ungefähr, wo es liegt, ja, quasi an der nördlichen Küste, nicht allzu weit weg von Kyoto zum Beispiel oder,
genau,
auch von
Kanazawa.
Ishi.
Genau.
Kanazawa, genau.
Genau, genau. Also es liegt genau in der Mitte ungefähr. Also man fährt.
Okay.
Ich glaube, mit dem Zug fahre ich 1,5 Stunden nach Kanazawa und ungefähr das gleiche auch nach Kyoto. Also das ist okay, wie gesagt, wir liegen ungefähr in der Mitte drinnen. Mhm. Ja. Genau. Ja, es ist. Also da geht es da wieder meisten an Japanern, die wissen auch nicht wirklich viel über Fukui.
Ah, tatsächlich.
Okay. Ja, ja, es ist eher eine unbekannte Präfektur.
Mhm.
Das hat damit zu tun, dass die in Fukui meistens eher verloren haben. Also es sind sehr viele kulturelle Güter sind da, aber wir haben halt dann leider halt gegen die Großen verloren, sage ich jetzt einmal, unter Anführungszeichen, also Nobunaga und so. Deshalb ist es nicht ganz so bekannt. Aber es sind sehr viele Museen sind auch hier und es gibt so ein Tal, wo es dann Ausgrabungen gemacht haben, das Ganze so ein richtiges Dorf ausgegraben, also halt die Grundsteine sozusagen und auch das nachgebaut und so, aber das wissen die meisten Leute gar nicht. Also ich habe es auch nicht gewusst, bevor ich hergekommen bin, also von dem her.
Okay, ja.
Genau. Ja. Ja, ja. Also wie seid ihr denn jetzt überhaupt dann nach Japan kommen, ihr zwei? Also wenn ich die jetzt da...
muss ich mich zurückerinnern?
Zurückerinnern? Wie lange bist du denn schon da?
Also ich bin schon da über 2 Jahre sind es jetzt, also im Sommer waren es 2 Jahre.
Mhm.
Die Zeit verfliegt.
Ja.
Und wir haben, mein Mann und ich, wir hatten einige USA-Urlaube beispielsweise. Uns hat es immer dann so Richtung Westen gezogen.
Mhm.
Und dann war es irgendwie so der lange Traum, endlich mal nach Asien, insbesondere nach Japan, zu reisen.
Mhm.
Und das war dann 2017 soweit. Das war unsere erste Asienreise. Konkret dann 2,5 Wochen Japan plus dann ein paar Tage in Peking zum Umsteigen angehängt.
Mhm.
Und ja, und da hat uns Japan von Anhieb komplett begeistert. Vor allem das Essen.
Mhm.
Die Kultur, wenn ich jetzt sage Kultur, das ist ein sehr breiter Begriff, aber einfach die Interaktionen, die Leute waren irgendwie sehr höflich, sehr zuvorkommend. Die Straßen sind sauber, ordentlich, man muss sich irgendwo anstellen. Es wirkt nicht chaotisch, ob trotz der großen Menschenmassen, sondern alles hat irgendwie so seine Ordnung und seine Regeln. Und ja, da haben wir uns quasi in Japan so ein bisschen verliebt. haben auch hier dann während dem Urlaub noch einen Kochkurs besucht. Aha. Und dann kamen wir zurück nach Österreich und dann wurde einfach ständig japanisch gekocht daheim. Ja, also die, vor allem durch das Essen, das hat uns sehr begeistert.
Ja, ja, ich sehe da, du bist ja sehr, sehr, sehr gut unterwegs, auch an diversen Facebook-Gruppen und postest ja da immer deine Bilder von den gekochten Sachen und die auch, glaube ich, die Rezepte dazu, bist ja ganz, sehr, sehr interessant, ja, ja. Das heißt,
das
du kochst?
Das ist auf jeden Fall eine Leidenschaft. Oder? Ich koche meistens, ja, ja, okay. Ja. Ich arbeite auch nicht so viel wie mein Mann jetzt, ich arbeite Teilzeit, von daher ist es so eher meine Aufgabe, dass mich mehr um den Haushalt zu kümmern, Lebensmittel einzukaufen und dann auch zu kochen. Mhm, also wir holen uns auch oft was oder gehen auswärts essen, das schon. Aber mir macht es ja Spaß, zu kochen, was auszuprobieren.
Schmeckt doch nochmal anders, wenn man selber kocht, als wenn man im Restaurant dann isst, ne?
Ja, nicht immer besser.
Das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt anders.
Nein, hast du nicht gesagt. Ja, ja, anders, ja, das stimmt. Na, aber um dann vorzuspulen, nach dem Urlaub, ja, sind wir einfach begeistert von Japan gewesen, haben auch ganz viele japanische YouTube, nicht japanische, aber andere Expats auf YouTube immer wieder verfolgt, geschaut, was die so treiben, wie sie einfach durch Japan reisen und davon erzählen. Und ja, irgendwann, ja, wir haben dann meine Cousine in Chicago besucht, die auch mal für meinen Podcast interviewt habe. Die hat für ein paar Jahre dort gelebt und wir haben sie dann eben in Chicago besucht und fanden das einfach sehr, sehr cool. Also nicht nur wegen Chicago jetzt an sich, sondern einfach diese Auslandserfahrung zu machen, dort mal wirklich die vier Wände einzutauschen gegen was komplett anderes. Und wir wussten auch, dass die Firma von meinem Mann in Japan einen Standort hat. Und ja, irgendwann sind wir eines Morgens aufgewacht, das war, glaube ich, Sonntag in der Früh, und sind ins Sprechen gekommen beim Frühstück, so, ja, ob wir nicht eigentlich mal für ein paar Jahre ins Ausland gehen wollen.
Ja.
Also es war wirklich wie aus heiterem Himmel, das haben wir nie angesprochen bis dahin. Ja, und dann kamen die Überlegungen eigentlich sehr schnell dann auf Japan. Ja, das ist uns vorgeschwebt. Ich meine, Kalifornien hätte ich jetzt auch nicht ausgeschlossen als Kalifornien-Freund, aber da gab es eben keinen Standort und das war nicht, also mein Mann hätte dort auch nicht hingewollt, aber also wir sind eigentlich gleich auf Japan gekommen. Mein Mann hat dann bei der Firma das mal anklingen lassen und wie es der Zufall wollte, haben sie genau ihn und seine Kenntnisse hier brauchen können.
Perfekt.
Und dann ist eigentlich alles sofort ins Rollen gekommen. So um Neujahr herum waren die ersten Gespräche, irgendwann ein paar Monate später dann wirklich der Vertrag unterzeichnet. Ich habe meinen Job kündigen müssen, wir haben die Wohnung aufgegeben, alle Dinge verkauft. Und im Juni gab es dann noch so eine Art Inforeise, wo wir eine Woche lang nach Japan geschickt wurden, um wirklich nochmal zu schauen, ob wir wirklich hierher ziehen wollen. Und ja, Ende Juli war es dann soweit. Also es war so eine Spanne von einem halben Jahr, was wirklich von einmal Bescheid geben in der Firma bis tatsächlich Umzug gewesen ist. Ja, und dann waren wir hier. Und auf einmal rast die Zeit nur so dahin. Also das ist ein Wahnsinn.
Wahnsinn, ja.
Und der Vertrag, das muss ich auch dazu sagen, ist halt auf Zeit befristet. Das heißt, wir sind nicht fix umgezogen für immer in Japan, sondern wir wissen, es ist ein Expat-Vertrag, es ist zeitlich beschränkt auf um die 3 bis 4 Jahre, sage ich jetzt mal. Also es ist noch nicht ganz gewiss, wie lange wir auch wirklich noch da sind werden, aber mindestens so ein Jahr schon noch.
Okay, ja.
Ja.
Na, sehr interessant, sehr interessant. Ja. Also es ist dann doch relativ schnell gegangen. Also ein halbes Jahr, sage ich mal, ist, sportlich, ja.
Das war wie ein Tunnelblick. Also wir haben es gemerkt, wir haben auch sehr unsere, glaube ich, Freunde, unsere ganze Umwelt sehr vernachlässigt in diesem halben Jahr.
Ja,
Weil wir begonnen haben, Japanisch zu lernen.
Ah ja.
Wie gesagt, Job kündigen, Wohnung auflösen, alles zu planen, aufzulösen und das neue Leben zu planen, das war wirklich stressige Zeit. Also das, ja, muss ja nicht unbedingt normal haben.
Ja. Hat euch da jemand geholfen? Also ich meine, gerade für den japanischen Teil, die Firma von deinem Mann?
Ja, also ja. Wir sind da extrem unterstützt worden, also wirklich an der Hand genommen worden. Auch was den Sprachkurs betrifft. Also ganz am Anfang haben wir schon selbst zu lernen begonnen mit Apps in der Volkshochschule. Und dann haben wir aber gewusst, wir müssen da jetzt noch mehr aufs Gas drücken. Und haben dann auch Privatstunden bekommen. Sehr großzügig. Und dann eben für den japanischen Teil, für diesen ganzen Umzug, für den Visumsprozess von mir vor allem, hatten wir dann auch wirklich tatkräftige Unterstützung in Japan.
Ja. Genau. Das heißt, was für ein Visum, wenn ich jetzt fragen darf, hast du jetzt eigentlich?
Meines heißt Designated Activities Visa.
Ah ja, okay.
Weil das kam auch noch dazu in dem halben Jahr. Also wir waren zum damaligen Zeitpunkt schon verlobt, aber hatten die Hochzeit dann für 2020 im Sommer angesetzt, bevor wir noch von Japan gewusst haben. Und von Corona.
Und von Corona, ja.
aber es war dann so, dass sie diese Visa-Agentur, also die Anwaltskanzlei, uns gesagt hat, es gibt halt für gleichgeschlechtliche Paare kein Spouse-Visa, also kein Partner-Visum. Mhm. Und selbst das geht ja nur für Ehepartner.
Für Ehepartner, genau. Und ihr wart ja noch nicht verheiratet. Ja.
Ich war nicht verheiratet, aber sowieso nicht sowieso gleichgeschlechtliches Paar.
Ja.
Und dann haben sie uns aber gesagt, nein, es gibt da durchaus ein Schlupfloch, nämlich das Visum Designated Activities Visa. Und das wird jetzt immer häufiger dann
für sowas verwendet.
Für sowas verwendet. Allerdings müssen auch da die beiden ausländische Staatsbürger sein. Also wäre einer von uns Japaner, ging das schon nicht.
Würde es gar nicht gehen, okay.
Und wir müssten halt wirklich offiziell verheiratet sein. Und das heißt, wir haben dann auch in Österreich unsere Hochzeit vorgezogen.
Ah, okay, verstehe. Ja.
Und auch noch in dieses halbe Jahr, das eh schon super chaotisch und stressig war, haben wir dann da schnell eine Hochzeit hineingequetscht. Oder eine Heirat, glaube ich, also Hochzeitsfeiern, in dem Sinn war es dann nicht.
Ja.
Haben auch trotzdem an der großen Feier für Sommer 2020 festgehalten.
Genau.
Ist dann nichts geworden.
Ja, genau. Du habt ihr dann heuer dann nachgefeiert, glaube ich, gell, was ihr das so mitkriegt.
Genau, wir haben es dann dieses Jahr geschafft. Zum Glück.
Ja, das ist eine Sache. Ja, na, wenn wir schon dabei sind beim Japanisch lernen, erzähl mal ein bisschen, wie war denn das für dich oder war denn das für euch beim Japanisch lernen? Seid ihr ungefähr auf gleichem Niveau jetzt oder ist einer besser oder gibt es da irgendwie Unterschiede? Auch im Lernen vielleicht?
Schwierig, also wir haben auf jeden Fall deutliche Unterschiede, was das Lernen betrifft.
Mhm.
Vom Niveau her, vom Level sind wir ungefähr gleich. Ja, es hat jeder so seine Mängel, aber ich hatte mehr Stunden als mein Mann, aber er lernt wiederum sehr anders. Er ist da sehr, so ein bisschen ein Informationsschwamm, also er schnappt was auf und merkt sich das nicht unbedingt, nicht unbedingt, was die Sprache betrifft, konkret, aber generell im Alltag oder wenn irgendwelche was liest oder YouTube-Videos schaut, er merkt sich da extrem viel. Ich tue mir wiederum mit diesem Sturm auswendig lernen ganz, ganz schwer, ich muss das spüren. Das war bei mir beim Englischunterricht in der Schule schon so, dass Sprache für mich, ich muss es spüren, ich muss mir ausdrücken können, ich muss meine Gefühle rüberbringen können und ich muss es einfach, ich weiß nicht, das muss sich natürlich anfühlen und nicht, dass im Kopf immer die Satzbausteine dann zusammen.
Ja.
Stückel.
Okay.
Das geht nicht.
Ja.
Wir haben ganz zu Beginn, wie die Idee noch ganz, ganz frisch war und alles sehr unsicher noch war, haben wir mit Apps zu lernen begonnen. da wäre vielleicht mein Tipp an andere Lernende, sich relativ früh für eine App zu entscheiden, weil ich hatte, glaube ich, dann 4 Apps oder so und das hat mich einfach so gestresst und eher verwirrt, weil es einfach da keine Struktur mehr hatte. Es war kein strukturiertes Lernen mehr, sondern es war irgendwie, ui, welche App schaue ich mir heute an und da habe ich jetzt wieder den Rückstand in der App. Das war ein Blödsinn. Weil halt auch die ganzen Apps so viele, jeder verspricht was anderes, jeder hat den eigenen Lernzugang und sagt, wir sind so super innovativ. Und ja, keine Ahnung. Also mit den Apps, das war ein bisschen zu viel. Also so, drum haben wir dann begonnen, auch Stunden an der Volkshochschule zu nehmen. Mhm. Das war schon gut, da dann auch mal in einer Gruppe zu sitzen, auch einmal einen echten Japaner vor sich zu sehen und auch zu interagieren mit dem Lehrer, mit den anderen Schülern. Das ist wieder ganz ein anderes Lernen als jetzt per Zimmer. App.
Also wenn man in seinem eigenen Zimmerchen sitzt und da alleine vor sich hin doktert, sagen wir so.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, ich fand das schon cool. Also es hat uns beiden, glaube ich, großen Spaß gemacht. Mir hat es an die Schulzeit zurückerinnert. Ich hatte ja immer meinen Spaß mit den Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch.
Oh.
Mittel viel Spaß, also großes Interesse, aber sagen wir so, die Rahmenbedingungen haben jetzt nicht so gepasst für den Französischunterricht.
Schade. Der oder die Lehrerin?
Ich glaube, der Lehrer
Nicht
gepasst. Der weiß es, glaube ich, auch. Er wurde, glaube ich, zweimal suspendiert von der Schule.
Okay, weil also das ist schon ziemlich hart.
So guter Lehrer war. Ja. Aber ich habe mich da ein bisschen zurückversetzt gefühlt und es hat irgendwie so ganz neue Bereiche von meinem Gehirn wieder angeregt.
Oh,
ich weiß nicht, das
ist
was ganz Spannendes.
Ja. Wenn man längere Zeit weg ist vom Lernen, dann wieder so reinkommt, das erstens dauert es meistens ein bisschen, bis man sich da wieder so reinfindet und dann, genau, ja. Na schön. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, und das heißt, dann haben wir mit Privatstunden begonnen und das war dann schon einmal, weil da haben wir einfach wirklich gewusst, okay, Mist, jetzt zieht man wirklich bald nach Japan, jetzt müssen wir dann einmal ein bisschen Schnelligkeit reinkriegen und hatten dann, glaube ich, 4-mal pro Woche so 3 Stunden Unterricht pro Tag.
Intensiv sozusagen, ja.
Es war wirklich ein Intensivkurs, ja. Das war schon cool.
Ja, da geht schon was
großen
weiter.
Großen Spaß gemacht. Ja.
Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, wenn du neue Schülerinnen und Schüler kennenlernst? Welche Motivation haben die denn so
bei mir
zu lernen? Sind das alle Leute, die jetzt wissen, ui, oder sie ziehen bald nach Japan oder sie träumen davon oder haben die ganz andere Zugänge dazu?
Also ich glaube, träumen tun alle davon, einmal nach Japan. Also ob es jetzt dann für die Arbeit ist oder mal ziehen es für den Urlaub, auf jeden Fall. Ich sage mal, 90%, 95%, 99% aller Kursteilnehmer oder Kursteilnehmerinnen kommen aus dem gleichen Eck wie ich, das heißt aus dem Anime- und Manga-Bereich. Also Experts eher selten, also ich habe schon manchmal welche dabei, aber der Großteil kommt aus diesem Bereich, aus dem Anime-Manga-Computerspiele-Bereich.
Aber weil du deinen Kurs dort gezielt bewirbst oder ziehst du die Anime-Fans dann magisch an?
Ich sage einmal, dass das überhaupt der Großteil ist. Egal, wo man Japanisch lernt, es wird immer der Großteil aus diesem Bereich kommen, weil das einfach der große Startpunkt für die meisten Leute ist. Dass der einfachste Zugang ist, sage ich jetzt einmal. Weil da brauchst du den Fernseher einschalten oder dich irgendwo in einem Buchladen oder irgendwo umsehen und das kommt auf dich zu. Also es ist einfach in unserer... Ich meine, vielleicht sieht das ich in meinem Tunnelblick so, weil ich halt davon grundsätzlich umgeben war oder bin.
Ja.
Aber... Also ich sage mal, vielleicht insgesamt sind es 70%, die dann irgendwo den Startpunkt für Japan sehen. Der Rest wird wahrscheinlich sein, irgendwelche japanischen Kampfkünste oder traditionelle japanische Sachen. Und ein ganz kleiner Teil, ich sage mal 5%, sind wirklich Leute, die Experts sind oder da einen Job dann haben werden. Also so würde ich jetzt mal sagen, also ein relativ kleiner Teil. Ist nicht so, wie wenn man jetzt Chinesisch lernt oder sonst irgendwas, wo der größte Motivationstreiber vielleicht die Wirtschaftslage ist oder so, was in Japan jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass in Japan die Wirtschaft nicht gut ist, aber doch was anderes, sage ich jetzt mal, als, Genau, von dem her. Und ja, nachdem ich das doch auch lebe sozusagen, ja, also ich poste auch gern wieder, was ich dann irgendwo in irgendeinem Manga oder in einem gelesen oder gesehen habe und erkläre dann dazu, wo das herkommt und so weiter. Also das, meine Erklärungen beinhalten dann teilweise auch schon Referenzen zu diesen ganzen Anime- und Manga-Sachen.
Und du bist ja eine sehr talentierte Zeichnerin, auch
gesehen. Nicht wirklich.
Ja, natürlich. Cool.
gibt viel, viel bessere als ich.
Ah, cool. Also
das war nur so eine kleine Challenge momentan. Ja.
Mir ist es diesen Sommer in Österreich aufgefallen. Vielleicht war das auch dann schon dieser Tunnelblick, aber ich war in einem Buchladen und habe da gesehen, da gab es jetzt eine riesengroße Manga-Ecke auf einmal. Und ich dachte, wow, war das immer schon da oder fällt mir das nur jetzt auf?
Ist schon, immer da.
Okay. Nicht das. Weil ich muss gestehen, ich meine, es ist, glaube ich, perfekt, ja, wenn man ein Leidenschaftsthema hat, so wie gerade Manga, Anime, und dadurch zum Sprachelernen kommt, weil dann hast du ja immer diese Medien, die du konsumieren kannst auch und dich immer damit umgibst.
Genau.
Das habe ich für mich gemerkt beim Englischlernen damals in der Schule. Ich bin ja dann irgendwie zum Musiker geworden, habe meine Songs zu schreiben begonnen und das war immer parallel zum Englischunterricht. Also ich habe neue Vokabeln gelernt und habe sie irgendwie sofort in einen sehr peinlichen Songs verpackt. Ich habe ja, ein Lied von mir heißt zum Beispiel Tausende englische Wörter.
Okay, und da sind wirklich Tausende drin, oder wie?
Das war ungefähr die Vokabelliste von der damaligen Zeit. Es ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Lied.
Okay, gut.
Das und manche nachher Freunde nachher schauen, aus der damaligen Zeit. Ja, das gibt es nirgends zum Glück. Also ich war ja damals, ich glaube, ich war so damals 12 oder so.
Ah ja.
Also ich habe es irgendwo vergraben in einer alten, auf einer alten Festplatte und manche Freunde von der damaligen Zeit, die ziehen mich immer nur damit auf. Aber ist halt so. Und es hat mir sehr geholfen, da die Musik vor allem und auch die Bands und Künstlerinnen, die ich selbst gehört habe, das waren, gerade damals war irgendwie so viel englischsprachige Musik immer. Also ich glaube, jetzt gibt es ja sehr viel österreichische oder deutschsprachige österreichische Musik. Meine mittlerweile eingeschlossene, ich bin auf irgendwann auf Deutsch geschwankt, egal. Aber das war für mich so schon extreme Motivation, im Englisch gut zu sein, dann auch Serien schauen zu können in der Originalsprache. Und es hat sich bezahlt gemacht, weil jetzt in Japan fehlen mir zwar die Japanischkenntnisse im Job, aber dafür brauche ich einfach Englisch jeden Tag zum Arbeiten. Und das war schon wichtig. Ja, leider, ich muss ja gestehen, was jetzt Anime konkret betrifft, das wäre, glaube ich, eine riesengroße Hilfe für mich, um Japanisch zu lernen, aber irgendwie halt sie meine Leidenschaft in Grenzen. Ich weiß nicht, ich bin da nie auf diesen Zug aufgesprungen und denke mir immer, ja, vielleicht sollte ich jetzt endlich mal irgendwas schauen.
Ja.
Und dann schaue ich nach, was es da so gibt und bin komplett überfordert mit dieser ganzen Menge an Dingen, die auch einem dann empfohlen werden.
Natürlich.
Vor allem, also vielleicht hast du irgendwelche Einsteiger-Tipps. Ich kenne gerade aus meiner Kindheit, gab es ja eigentlich Anime im Fernsehen. Das war ja Sailor Moon.
Ja, ja, ja.
Dann Mila Superstar.
Ja, genau. Ja, 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 ja.
Das ist ja, glaube ich, aus den 70ern.
Also man merkt, das ist ziemlich alt. Ja, 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 genau.
Ja. Und was gab es noch? Also auch Pokémon habe ich nie so. Ich habe dann erst Pokémon Go hin und wieder gespielt, wie das aufgekommen ist, ohne wirklich einen Bezug dazu gehabt zu haben. Ich weiß nicht, wo ich da damals war. Also wie das so, keine Ahnung.
Ja.
Das habe ich irgendwie verpasst. Aber vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht entdecke ich jetzt irgendeine Anime-Serie für mich.
Ja, vielleicht. Also können wir sicher später mal darüber reden. Wenn wir jetzt anfangen,
sehr, sehr gerne.
Dann ist
irgendwelche
Tipps. Dann sitzt man die nächsten 2 Stunden da.
Ja.
Ja, nein, also auf jeden Fall, das ist eine gute Sache. Also ich sag's auch, also ich finde es dann auch immer gut, wenn die Leute sagen, ich schaue jetzt Anime, weil dann tue ich auch was für mein Japanisch. Ja. Mhm. Ich merk's auch wirklich bei meinen Kursteilnehmern, also die keine Anime schauen und die Anime schauen, ist ein großer Unterschied, ist immer erstens in der Aussprache und teilweise auch in den Vokabeln, die sich heute dann schon irgendwo, sag ich mal, eingeschnappt haben während dem Anschauen.
Ja. Ja.
Also auf jeden Fall, die Aussprache ist da 101 zum Vergleich. Weiß ich, man hört es halt ständig, ne? Also auch wenn man jetzt sagt, ich schaue mir es auf Japanisch an, so mit Untertiteln, aber man hört es ja trotzdem. Also das, ja. das ist schon eine große, wichtige Sache, ja. Mhm. Genau, ja. Aber ja, also man muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen da, ich meine, es gibt auch andere Sachen, es gibt ja auch japanische Filme und Serien, muss ja nicht Anime sein, also vielleicht findest du ja sonst noch irgendwo was, was...
Das vielleicht da auch haben gern wir auf mit, jeden Fall schon einiges.
Ja, schon mit deinem Mann vielleicht anschauen. Also das macht dann auch noch mehr Spaß, als wenn man alleine schaut. Ich meine, alleine schauen ist auch gut, aber genau, zu zweit.
Nein, also ich glaube, es heißt Shinya Shokudo.
Ja, das ist super.
Weil da geht es ja um Essen. Ja. Ja. Also ja. In sehr vielen japanischen Medien geht es ja um Essen. Also da hat man mich dann eh schon mal.
Ah ja, da heißt ja dann gleich die perfekte Anime-Empfehlung, ne? Shokugeki no Soma. Also das kennt wahrscheinlich... Kennen die meisten Zuhörer, das ist, geht es um genau um das. Also sozusagen, also, aber es ist halt typisch Anime. Es geht ein bisschen, also am Anfang, also wenn da irgendwas, also der kocht halt natürlich auch, ne? Und wenn er dann was isst und dann ist es, wenn man sieht es eh in den japanischen Serien oder aus Kochsendungen oder was auch immer, wo es um Essen geht, na, die Japaner drehen auch etwas durch, wenn sie irgendwas essen. Ah, das schmeckt so gut und Ding. Und in dem Anime ist das halt extrem, also wie wenn er einen Orgasmus kriegen würde, also in die Richtung.
Ah,
also.
Okay.
Also, aber da könnt ihr vielleicht einmal reinschauen, also wenn es ums Essen geht, genau.
Cool. Ja.
Genau, ja. Aber der ist, also, Shinya Shokudo ist...
Cool.
Es ist super, also... Ich bin ja eher nah am Wasser gebaut. Ich habe, glaube bei jeder Episode geheult. Ja, also.
Okay. Aber nicht jetzt wegen den Speisen?
Nein, nicht wegen den Speisen, wegen den traurigen Hintergrundgeschichten halt dann. Okay. Genau. Da gibt es ja verschiedene. Da gibt es ja auch verschiedene Seasons. Und die allererste, ich weiß nicht, welche du gesehen hast, die ist ja relativ da mit den Yakuza und so. Und.
Aber bei Shinya?
Ja, bei Shinya Shokudo. Genau, bei dem jetzt, genau.
Ach so, ja. Ja, es ist von der Erzählart ist er ganz eigenartig.
Ja, ja.
Also es ist ja jede Geschichte, jede Folge ist ja ganz anders. Und es hat so eine gewisse Schwere oder so mit dabei. Also es ist oft sehr, oder melancholisch.
Melancholisch, ja. genau. Melancholisch, genau, ja. Das stimmt, ja. Mhm. Eben drum, traurig.
Ja.
Ja. Ja, das ist mal zur Sprache sozusagen. Also, das heißt, ihr lernt es ja noch brav? Also, ihr seid ihr dabei brav beim Lernen, oder?
Wir sind brav, ja. Also, es gab, sagen wir so, wir bereiten uns jetzt gerade vor für die JLPT N3-Prüfung Anfang Dezember. Mhm. Und das hatte ich dir eh schon mal erzählt. Ja, das ist gerade irgendwie so ein bisschen, bei mir zumindest, so ein bisschen. Motivationstief. Das gemeint, ja, gerade N3 ist ja so eine schwierige Stufe, weil irgendwie bist du kein Anfänger mehr. Gerade am Anfang haben wir immer gefreut für jeden Fortschritt. Und jetzt hat man quasi dieses Anfangslevel überschritten und merkt aber, aber um jetzt
zum hohen
eine
Level
richtige
noch,
ja. Konversation auch zu führen, bin irgendwie Lichtjahre entfernt. Und gerade dieses Jahr dann mit der Hochzeit, die wir im Sommer dann hatten, mit der Hochzeitsplanung und dieser ganzen Unsicherheit, ob wir sie denn überhaupt abhalten können, das hat mich jetzt schon sehr belastet, sage ich jetzt mal. Und da war dann die Motivation fürs Lernen auch nicht so groß. Die hat mir dann auch sehr, ich habe ja doch auch, also was die Hobbys betrifft, meine Musik, meinen Podcast und muss man das immer einteilen. Mit Japanisch und natürlich, wenn da mal die Motivation niedriger ist, ja, dann stelle ich das dann hinten an. Also, ja, aber wir haben weiterhin Unterricht auf jeden Fall. Also ich habe so circa zweimal pro Woche meine Einheiten, das sind auch Privatstunden übers Internet im Moment. Und schau auch, wenn ich die Arbeit pendle, dass ich dann wieder Vokabeln übe am Handy, Kanji übe. Mm. Ja, das muss ich sagen, was mir beim Japanisch lernen halt stört, ja, wenn ich mich darüber beschweren müsste, ist quasi im Alltag. Würde ich jetzt nach Spanien ziehen oder wie beim Spanien-Urlaub, sehe einfach überall Texte und habe gleich begonnen, das irgendwie, habe dann mir angeschaut, wie spricht man Spanisch aus, ja, was sind jetzt die Ausspracheregeln und dann kannst du schnell mal eigentlich einen ganzen Satz aussprechen, vorlesen, auch wenn du vielleicht die Vokabeln nicht verstehst.
Ja.
Und in Japan ist halt komplett umgekehrt, dass ich zwar Dinge, Wörter weiß und sprechen kann, Und dann sehe ich aber Texte, wo ich vielleicht einfach zufällig genau dieses Kanji einfach noch nicht gelernt habe. Ich kann vielleicht, ich weiß, welches Wort es ist, weil ich es sprechen kann, aber ich erkenne es als Kanji nicht wieder. Und das ist das Große, wo ich mir denke, wow, das war für uns eigentlich so ein großer Punkt, so eine Hürde, das zu akzeptieren, weil bis dahin hat eben noch keine Sprache gelernt mit einem anderen Schriftsystem.
Ja, das ist halt, genau. Das ist halt die Sache, genau. Ja, ja, ja. Und
das, ich glaube, das macht es aber bis zum gewissen Grad sehr faszinierend, aber ist halt auch dann die Challenge. Gerade im Alltag, wenn man dann vielleicht mal ungeduldiger ist, gestresster ist, dann findet es dann doch auch schwierig oder oft einmal mühsam. Aber ja, ich glaube, so hat jede Sprache irgendwie seine Herausforderungen.
Auf jeden Fall. Die Grammatik ist ja relativ einfach im Japanischen, sage ich jetzt einmal. Ne? Dafür haben wir halt die schöne Schrift, die halt doch die mehr... schöne Schrift, ja.
Ja, sie ist ja wirklich schön, ja, anzuschauen ist sie schön, aber das Lernen dauert halt.
Das Lernen ist halt nicht ganz so schön, ne, aber...
Ja, ja.
Aber dafür, wenn man es dann kann, ja, also es ist halt dann...
Okay.
Und man hat natürlich dann... Also,
es ist schon cool.
Wie wenn man eine Geheimschrift halt lesen kann, also so ein bisschen in die Richtung
geht. Auf jeden Fall.
Halt dann, ja.
Ja, wenn man auch dann... schon die Bedeutung oft sehe dann ein Kanji und weiß auch die Bedeutung davon, weiß, was mir das sagen will und dann weiß ich wiederum nicht, wie man es ausspricht. Also das sind einfach so Dinge, so, die ein bisschen absurd sind, aber dann plötzlich lernt man dann neue Wörter, die dieselben Kanji verwenden und auf einmal ergibt es dann alles langsam irgendwie immer mehr Sinn.
Ja, genau. Die Puzzleteile sozusagen ergeben dann bald genau, ein Ganzes. Ja.
Genau. Und wenn die Fragezeichen von ganz am Anfang dann langsam ein bisschen weniger werden, das ist schon schön.
Das ist super. Genau, genau. Ja. Aber ich sage, das ist ganz normal, dass zwischendurch da gerade bei diesem N3, N2 in die Richtung, da ein bisschen, so, hat man so ein bisschen das Gefühl, es geht gerade nichts weiter. Aber das ist ganz normal. Das haben, glaube ich, die meisten Leute. Das ist auch bei mir gewesen, kann mich erinnern. Mhm. Einfach. Auch wenn man jetzt sagt, man tut nur ein bisschen was, aber ein bisschen was ist immer noch besser als gar nichts. Also einfach komplett gar nichts zu machen ist meistens, also bei dem Niveau geht es schon, aber es gibt viele Leute, die halt dann kurz nach dem Anfang sagen, ja, na, jetzt habe ich keine Zeit mehr und Dings. Und wenn man da dann aufhört, dann vergisst man sehr viel schnell wieder. Also das ist halt dann das Blöde, sage ich mal, beim Lernen. Mhm. Genau, ja.
Ich glaube, was ich für mich nach eineinhalb Jahren Japanisch lernen gemerkt habe, ist, ich hätte mich mehr aufs Vokabellernen konzentrieren sollen. Tatsächlich habe ich bis jetzt keinen einzigen Lehrer, keine Lehrerin gehabt, die gesagt hat, so, bis zur nächsten Einheit, Hausübung ist, die Vokabeln zu lernen. Das war irgendwie, das war eine Selbstverständlichkeit irgendwie, dass man einfach, da ist die Vokabelliste, nächste Seite, blättert man weiter. Und damals im Englischunterricht zum Beispiel war das schon so, da weiß ich, das war die Hausübung, die Vokabelliste zu lernen und in der nächsten Stunde wirst du dann abgeprüft und da hattest du immer diesen Druck dahinter und vielleicht hätte ich das gebraucht, ich weiß nicht, das ist natürlich irgendwie logisch, nona sollte man die Vokabeln mitlernen. Ich habe mir da selbst mehr dann auf die Grammatik konzentriert, tatsächlich, ja, weil das war irgendwie der Hauptteil der Bücher und dann erst in Japan habe ich bemerkt, naja, eigentlich komme ich ja relativ weit, wenn ich einfach nur einzelne Vokabeln hintereinander reihe oder die Grammatik nicht 100% ist, aber zumindest die Wörter weiß und auch wieder verstehe, wenn sie mehr wer antwortet. Und da habe ich dann begonnen, mehr auf die Vokabeln zu achten, also aufs Vokabellernen. Weil das ja nichts ist, was man jetzt einfach mal sich eine Liste anschaut und dann kann man es, das muss man ja trotzdem immer wieder wiederholen, einbauen, verwenden, irgendwie, aber das habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt am Anfang.
Ja,
das war so meine große Lehre.
Ja, na, was da hilft ist, also ich weiß nicht, welchen Text ihr dann im Unterricht verwendet habt, aber sich ganz oft, gerade auch diese Dialoge, die halt im Buch vorkommen, durchlesen, abschreiben, selbst lesen, anhören, mitsprechen, also das ist das Um und Auf, sage ich jetzt mal, weil man da im Prinzip drei Fliegen mit einer Klappe schlägt, ne? Du hörst die Vokabeln, du siehst die Kanji und du siehst den Kontext, den ganzen Satz. Also grundsätzlich, ich bin ja auch kein Freund von auf- und auswendig lernen, also eher wie du. Das heißt, ich versuche halt einfach viel zu lesen. Wo das Problem halt ist, beim Japanisch lernen, du kannst halt nicht von Anfang an lesen, weil halt dann die Kanji da sind. Also man kann sich schon auch Sachen raussuchen, aber wo halt dann, aber das braucht halt extrem viel Zeit. Oder ja, also das ist halt, man braucht ein viel höheres Niveau beim Japanisch lernen, um ein Buch zu lesen im Vergleich zum Englischen.
Mhm.
Also das ist bei mir halt auch. Ja, genau, genau.
Ja. Ich habe dann auch für mich gemerkt, ich meine, ganz damals, wie wir begonnen haben an der Volkshochschule, dieses Lehrbuch, ich werde jetzt den Titel nicht nennen, aber da war eine, die ersten Vokabeln, die wir gelernt haben, ich glaube, das allererste war Anwalt, Sekretärin und Botschaft.
Verstehe schon, aha.
Und das war irgendwie sehr auf dieses auf Business getrillt, obwohl die Leute, es waren alles junge Leute, eben, wie du sagst, ich glaube 70% der Leute kamen über Anime zu Japanisch. Da hatte jetzt keiner sonst die Absicht, jetzt nach Japan zu ziehen.
Ja.
Selbst jetzt in Japan, in meinem Alltag, brauche ich jetzt Anwalt und Sekretärin eigentlich nie.
Schade, hast keine Sekretärin.
Ja. aber... Ja, ich habe dann erkannt, also wie wir dann in Japan die Bücher gewechselt haben, dass es dort doch auch ganz andere Bücher gibt, die ein bisschen leichter verdaulich sind vielleicht und ein bisschen realitätsnah. Das finde ich ja bei deinem Podcast nämlich ganz cool, dass du ja aktuelle Themen zum Beispiel bei Olympia ansprichst oder dass du auf die Bank gehst und dann diese Story verpackst und die Vokabeln mit übermittelst, wo es einfach wirklich um Alltägliches geht, um das, was man wirklich braucht im Leben.
Ja, ja. Ja, na sicher.
Ich meine, wenn ich jetzt ein Anwalt wäre, ich würde das Wort Anwalt natürlich auch gern lernen wollen, aber es war ein bisschen irritierend am Anfang, sage ich so, sagen wir so.
Ja, ja, ja. Ja, es war relativ ähnlich bei mir auch, muss ich sagen. Also wir haben wahrscheinlich ein anderes Buch gehabt, der Rechtsanwalt ist bei mir nicht gewesen. Wir haben gehabt, was war da? Also da sind dann Bilder drinnen gewesen, also ich war, wie alt war ich damals? Ich weiß gar nicht mehr, 22, glaube ich. Und da waren dann irgendwelche uralten, was war da? Musiker, also Mozart war, ich meine gut, Mozart ist eh kleiner, aber dann irgendwelche, also das, man hat so richtig gemerkt, dass das Buch hat ein Japaner oder Japanerin geschrieben, die sich da voll auf die klassische Musik irgendwie da irgendwie spezialisiert hat. Und da war, also wir haben keinen Rechtsanwalt gehabt, wir haben einen Pilot gehabt. Und dann Ingenieur, ich meine, das war eh schon relativ nah, aber also dieses immer wieder dieses, ich mag Karajan und ich mag Mozart, das waren so also diese Beispielsätze, ich kann mit ihm überhaupt nicht identifizieren, also mein Mozart ist noch okay, aber das wie so ein altes ein Geschichtsbuch oder von irgendeiner Dame geschrieben, die heute in dieser klassischen Musikbubble drinnen war und die haben mit ihm überhaupt nichts anfangen können, also das war, ja.
Ja. Ja, ist, glaube ich, schwierig, da wirklich den Nerv der unterschiedlichen Schüler, Schülerinnen zu treffen. Ich weiß nicht, wie gehst du da vor, wenn du jetzt Lehrbücher schreibst?
Ja gut, also ich habe natürlich ein bestimmtes Klientel vor Augen, für das ich schreibe. Also ich letztens habe ich meine Nachricht gekriegt von jemandem, der war, glaube ich, schon 60, gesagt, das ist jetzt schon das fünfte Buch, wo ein kleines Mädchen vorkommt, also wo ein Mädchen, ein Schulmädchen vorkommt. Und das spricht mich überhaupt nicht an, sage ich, was soll ich? Das nächste Buch ist besser, weil da geht es um das japanische Neujahr, da gibt es auch Kultur dazu, also nicht nur, aber das ist aber ist halt so. Ja. Also das ist, genau. Also mein Buch ist jetzt nicht für betagte Männer bestimmt, die jetzt nicht kennenlernen wollen, wie es im täglichen Leben eines Schulmädchens halt abläuft. Ja, also ja.
Ja.
Sogar nein.
Ja. Verstehe ich.
Ja. Aber grundsätzlich, ich meine, das Buch, das ich jetzt verwende zum Unterrichten, weil das, was ich geschrieben habe, ist ein Lesebuch, das in sich abgeschlossen jeder verwenden kann. Also das, was ich verwende, ist ein Buch, mit dem ich selbst damals gelernt habe. Ist auch nicht perfekt, aber es ist halt eben sehr alltagsbezogen. Es spiegelt auch ein bisschen den Schulalltag eines Japanischlerners wider und mit dem kann man sich halt einfach besser identifizieren, als wenn da jetzt irgendein, eben, es war auch irgendwie ein bisschen businessbezogen. Ne? Ich bin Engineer bei Sony, war dann irgendwie so die Geschichte. Ja? Also haben wir halt da nicht drinnen in dem Buch, also von dem her eher allgemein gehalten. Aber ich sage mal grundsätzlich, Japanisch-Lernbücher, die aus Japan kommen, sind eher besser als das, was man so für den deutschen Markt so findet. Also grundsätzlich, viele Bücher gibt es ja nicht im deutschen Markt und die, die es gibt, sind... Aber gut, ich arbeite ja an meinem eigenen Buch, das wird dann besser.
Ja. Cool, genau. Vielen Dank dafür.
Ja,
vielleicht noch... Den Markt bereicherst.
Den Marktbereich, ja, ja. Genau. Ja. Ja, nein. Also was man vielleicht zum Schluss noch vielleicht ganz kurz dich fragen möchte, ist, hast du noch irgendwelche lustigen, interessanten Erlebnisse, die du da gerne erzählen möchtest? Also so irgendwie, das war, also in die positive Seite, in die negative Seite, also was du sagst, was so besonders hervorstechend war jetzt in deinem bisherigen Japan-Aufenthalt in den 2 Jahren jetzt.
Ja, also lustige Erlebnisse, Highlights gibt es eigentlich sehr viele, muss ich gestehen. Wir haben auch, ich glaube, wir gehen das Ganze, unseren Japan-Aufenthalt ja so an, dass wir wissen, er ist zeitlich limitiert. Wir wollen einfach das Beste aus dieser begrenzten Zeit machen. Das heißt, wir sind ja von Anfang an eigentlich daran interessiert gewesen, das Land zu erkunden, möglichst viel irgendwie in die Umgebung rauszufahren, verschiedenste Restaurants zu probieren. Das war für uns eigentlich sehr, ja, sehr schön, auch gleich am Anfang. Mhm. Und dabei gab es natürlich immer wieder verschiedenste Herausforderungen, sage ich jetzt mal, was die Sprache auch vor allem betrifft, oder so kulturelle Unterschiede, gerade die kleinen, über die man jetzt nie unbedingt jetzt in einem YouTube-Video hört, weil es jetzt nicht so das große Ding ist. Oft werden ja auch Dinge so ganz, wie soll ich sagen, so übertrieben dargestellt in diesen Videos. Ja. Und auf einmal merkt man dann, aber in Japan, okay, es ist doch nicht alles so verrückt und so wild, wie man das glaubt. ich weiß nicht, das war irgendwie eine große Überraschung auch für uns. Mhm. Und von den Highlights, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Highlight ist, aber es ist auf jeden Fall was wir sehr genießen und schön finden, das finde ich wirklich cool, ist, dass ja Japan diese Nord-Süd-Lage hat und du wirklich in diesem Land einfach alles machen kannst, von Skifahren im Tiefschnee, auf Hokkaido beispielsweise, das Treibeis anschauen kannst, bis Tropenurlaub auf Okinawa. Das ist einfach so faszinierend und das ist einfach was, das war uns bis dahin ja gar nicht so bewusst. Und da, dass die Natur so zugänglich ist, dass das Bahnnetz so engmaschig ist, dass man sehr relativ gut, ja nicht überall hin, weiß nicht, wie es in Fukui ausschaut, aber dass man schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich sehr gut herumkommt und die Natur kommt und das zu erleben. Das natürlich ist es faszinierend, mal nach Shibuya zu gehen und dort dieses ganze Lichtermeer und das Gedöns zu erleben. Leute. Das ist schon die vielen Leute, ja. Das ist schon cool und auch wir gehen immer wieder, also mit deutlichen Abständen, Zeitabständen dazwischen, in diese Gegenden, dass wir uns in Erinnerung rufen, ah ja, das ist Japan ja auch.
Genau, ja.
Aber wie anders Japan eigentlich ausschaut, das war für uns eigentlich die Faszination, dass so viel Natur gibt. Die Onsen-Kultur, das ist auf jeden Fall ein Highlight von mir, für mich, dass eigentlich fast jeder Urlaub jetzt irgendwie mit einem Onsen-Bad verbunden ist. Und wir schon enttäuscht sind, wenn wir dann einmal irgendwo sind, wo es dann kein Onsen oder ein Sento gibt. Ja. ja. Das, also gerade dieses Herumreisen, das Erleben, die Vielfalt Japans dazu erkunden, das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight für mich. Und jetzt an Einzelgeschichten aus dem Alltag, was kann ich erzählen? Ich weiß jetzt nicht, es ist schwierig, sich da was herauszupicken. Es gibt schon immer wieder Erlebnisse und Erfahrungen. Da muss ich sagen, die sind eher dann, wenn mich was irritiert. Also nicht unbedingt auf die positive Weise, wenn jetzt ich in der Arbeit eine japanische Kollegin frage und sie sagt, gib mir dann ja, ein Hi als Antwort. Und ich glaube, okay, das passt jetzt so. Und dann hinterher einfach nichts passiert oder genau das Gegenteil gemacht wird, wo ich dann schon sehr verdutzt war oft oder irgendwie genervt oder mal irgendwie, ja, einfach sehr irritiert gewesen bin. Und das spielte dann, glaube ich, auch mit der Sprache und mit der Kultur wieder zusammen. Genau. Das ist eigentlich ein ständiges Lernen.
Es ist ein ständiges Neuentdecken, was eigentlich unsere Gedanken, was wir für natürlich und normal halten, was unser Standard ist, und dann kommst du in ein anderes Land und da heißt dann ja plötzlich nicht mehr ja oder ja in eine andere Richtung. Also sagen, ja, ich hab dich gehört, so in die Richtung, ne? Aber eigentlich denke ich mir ganz was anderes, aber ich sag das nicht. Ne?
Ja.
Ja.
Und das ist eben, das ist auch was, was ich in Lernbüchern eigentlich nie entdeckt hätte. Also dieses, wirklich diese Nuancen oder diese solche Dinge. Das ist was, was ich dann wirklich im Alltag festgestellt habe.
Ja, ja. Ja, schade, dass du nicht bei einem Schnupperkurs von mir dabei warst, ganz am Anfang, weil das ist eins von den ersten Dingen, die ich sage, ein Ja heißt nicht ein Ja.
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 Das ist schon...
Aber es ist, also ich meine, es ist natürlich, ich meine, ganz andere Sache, wenn man auch, sagen wir mal, ein bisschen unbedarft nach Japan kommt und dann für sich selbst auch das entdeckt, sage ich mal, weil man kann nicht alles lernen. Also ich könnte jetzt auch gar nicht all diese Dinge, weil vor allem das sind die, wenn es jetzt sagen würde, so wie es jetzt in Österreich dies und jenes, es kommt da ja auch nicht gleich. Also du siehst da dann auch nicht, du bist auch in deinem Dings drinnen, in deinem Bereich, in deinem Gebiet. Und wenn jetzt einer sagt, na, was ist dieser Unterschied zwischen Österreich und Japan, fallen da vielleicht die großen Dinge ein, aber so die kleinen Sachen und so entdeckt man halt, das muss man halt dann wirklich auch selbst entdecken, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das ist manchmal anstrengend, aber auch immer sehr, sehr interessant und glaube ich, hilft auch seine eigene Kultur ein bisschen mehr zu verstehen, wo komme ich eigentlich her und was ist, genau.
Ja. Das auch, das war vielleicht auch so ein gewisses Highlight, ich habe mal in einem Podcast drüber geredet, dass ich mich seit dem Umzug nach Japan viel mehr als, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen als Österreicher, aber als Europäer vielleicht fühle, mit dem hätte ich jetzt nicht unbedingt so gerechnet. Oder dass ich dann auch, ich war sehr nervös von unserem ersten Österreich-Besuch. Der hätte schon viel, viel früher stattfinden sollen, dann pandemiebedingt ging es nicht. Wir waren jetzt fast dann 2 Jahre in Japan, dann getrennt von Familie und Freunden, bis wir es dann dieses Jahr im späten Frühling zum ersten Mal geschafft haben, dann nach Österreich zu kommen. Und ich war davor tatsächlich extrem nervös. Ich hatte, glaube ich, sogar 2, 3 Albträume drüber deswegen, weil ich mir gedacht habe, ich komme zurück und werde wahnsinnig, weil mich alles so nervt dort. Weil quasi in Japan wirklich die Leute sind so, halten sich zurück. Es ist dieser respektvolle Umgang, der nicht unbedingt jetzt so ist, weil man mit allen befreundet sein will, sondern weil es einfach, es gibt viele Dinge, die man macht, weil es sich so gehört.
Genau, ja.
Sag ich mal. Und das ist im Alltag schon sehr angenehm. Also es kann einen sehr einschränken, das merke ich auch, aber es ist bis zu einem gewissen Grad schon sehr angenehm. Und ich habe gedacht, ich komme nach Österreich zurück und bin genervt wie laut die Leute reden oder wenn sie anschreien auf der Straße oder wenn an der Supermarktkasse mich irgendwer traurig anschaut, weiß ich nicht. Das waren irgendwie, da hatte ich so Horrorvorstellungen tatsächlich, ja, weil wir waren halt wirklich so lang weg. Aber wir sind zurückgekommen und es war,
hätten
wir
eine...
Ja, aber es war komplett das komplette Gegenteil. Es war, als hätten wir eine rosarote Brille aufgehabt und waren eigentlich komplett begeistert von Österreich. Also es war schon wirklich komisch. Also wir haben uns ein bisschen gefühlt wie Touristen dort. Also ja, wir haben uns auch irgendwie touristische Dinge angeschaut in Wien. Aber es war schon auch schön, wieder daheim zu sein. Also es ist schon auch interessant dann oder cool, wirklich die zu verstehen, was jetzt auf Schildern steht, wenn Leute irgendwie also andere fremde Leute jetzt irgendwie miteinander reden und das irgendwie mit zu verstehen, wenn die Blicke auch besser deuten zu können, zu interpretieren zu können. Also es war dann schon ganz, ganz spannend und ich habe das auch immer auch mit dieser analytischen Brille mir angeschaut, weil ich habe damals schon gewusst, okay, ich will ja dann im Podcast auch drüber reden. Das ist vielleicht auch, wie sie so meine Wahrnehmung ein bisschen umgestellt hat, seit ich einen Podcast mache, dass ich das alles auch so ein bisschen, ja, analytischer betrachte und alles ein bisschen gelassener nehme.
Ja,
ja, versuche zumindest einen Schritt zurückzunehmen und mich dann eher nicht drüber aufzuregen, sondern einfach nachzufragen, recherchieren, warum ist das so? Das ist eben auch was, was ich in Japan auch ständig tue eigentlich. Wenn mir irgendwas komisch vorkommt, versuche ich mir jetzt nicht irgendwie drüber zu ärgern, sondern einfach zu sagen, oh, das ist eigentlich ganz interessant, warum ist das so? Gibt es einen Grund dafür? Ja, und das macht schon wirklich cool. Also das Leben da in Japan, also wir genießen es schon sehr, es ist wirklich spannend. Auch wenn wir es uns natürlich die letzten anderthalb Jahre anders vorgestellt hätten, ja. Wer nicht?
Das mal ja genau.
Ja, wir haben davon geträumt, dass uns dann die Freunde besuchen. Ja, die haben sie alle angekündigt. Und dass wir dann auch mit denen, durch deren Augen, dann Japan irgendwie wieder neu erleben. Ja, mal schauen. Vielleicht klappt es ja dann in
nächstes
ein
Jahr
paar Monaten. Genau.
Genau, ja. Ja, na, da drücke ich uns alle die Daumen, dass das bald besser wird. Genau. Ich meine, wir sind ja jetzt momentan in Japan eh ganz gut unterwegs mit den Zahlen. Also inwieweit man die wirklich glauben kann und darf, ist wieder so eine andere Geschichte. Aber
es ist für das, dass ja alles ein bisschen langsamer begonnen hat, ist es eh ganz. Also es hat sich ja das Leben letztes Jahr zum Beispiel ganz okay angefühlt. Ja, wir konnten zwar nicht rausreisen, aber es hat ja diese. Zahlen waren niedrig und dann gab es ja diese Reisekampagne der Regierung, dass man, glaube ich, bis zu 50% der Reisekosten erstattet bekommt.
Mhm.
Und ja, sagen wir mal so, wir haben das schon
ausgenutzt. Also. Ja, nein, das war ja auch der Hintergrund dafür. Nein. Und es hat ja auch in Japan nie einen Lockdown gegeben, so wie man es jetzt in Österreich oder Deutschland oder so oder in der Schweiz erlebt hat, ne? Genau.
Ja, das hat ja manche Freunde in der Heimat ein bisschen irritiert, dass die irgendwie zu Hause sitzen mussten ewig. Ich glaube, du bist ja dieses Jahr erst nach Japan.
Genau, also ich habe die Lockdowns alle, also nicht alle, aber doch schon alle, glaube ich. Also seitdem haben wir, glaube ich, keine mehr gehabt. Ja, alle schön brav miterlebt, genau. Ja.
Ach, wie schön. Ja, für mich hat sich das, für uns war das so ein bisschen wie aus einem Paralleluniversum zu hören. Ja, wir haben ja schon die österreichischen Nachrichten konsumiert und das war beklemmend und irritierend auch einfach, auch das, die Geschichten von den Freunden zu hören und dann aber selbst in Japan ganz was anderes irgendwie wahrzunehmen, bis zu einem gewissen Grad halt.
Ja.
Ja, ja, na, aber also die Reisekampagne war schon ganz fein, also wir haben da echt einiges entdeckt, immer sagen, ein Highlight da war auch Kyoto ohne Touristen zu sehen, beziehungsweise nur mit japanischen Touristen und die waren eher da in Arashiyama, glaube ich, diese Waldgegend, da waren einige japanische Touristen unterwegs, aber so jetzt bei den Tempeln, die waren fast menschenleer, einige Fotografen waren dann dort, die dann dort einfach so schöne Aufnahmen gemacht haben und das hat sich wirklich alles sehr schön friedlich angefühlt und so richtig, wie man es, ja eigentlich das, was man sich von einem Tempelbesuch wünscht.
Ja.
Und wir waren eben 2017 eigentlich sehr geschockt, weil alle haben uns von Kyoto vorgeschwärmt, weil es waren dann noch dazu die Kirschblütenzeit, also es war wirklich High Season. Und da war dann schon sehr, sehr viel los, also an den Bussen, dass man dicht gedrängt zusammensteht und dann von einem zum nächsten Tempel. Pilgert war auch schön, ja, wir fanden es damals auch schön, aber es war einfach so ein riesengroßer Kontrast zu dem, was wir letztes Jahr erlebt haben und das war einfach wirklich die pure Schönheit von Kyoto, wo ich mir auch wünschen würde, dass auch wenn der Tourismus wieder startet, dass ja da auch dann vielleicht dieses das Tourismuskonzept vielleicht ein bisschen verbessert werden kann.
Ja,
gibt's also auch Kyoto einige Debatten drüber.
Ja, na, Kyoto hat ein bisschen Nachholbedarf, aber das wissen es, glaube ich, aber schau mal, was passiert, ja.
Ja. Ja, vielleicht zieht es uns ja auch mal nach Fukui. Gibt es dort irgendwelche Sehenswürdigkeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall gibt es einige Sachen. Also ich meine, was das Bekannteste von Fukui ist auf jeden Fall das Dinosauriermuseum. Okay. Also für Dino-Fans ist da, also auch da gibt es den Fkui-Raptor, also den Fkui-Raptor und den Fkui-Saurus, also den, ja, also die zwei Varianten von irgendwelchen speziellen Dino-Arten sozusagen sind da gefunden worden in den 80er oder 90ern, also gar nicht so lange her. Und da gibt es ein ziemlich großes Dino-Museum, also mit Knochen und natürlich sich bewegenden Dinosauriern und allen möglichen Sachen, auch so Steine, Versteinerungen und was auch immer. Genau, also das ist, glaube ich, eins von den bekanntesten Sachen. Es gibt auch ein paar schöne Burgen und Schlösser. Also das Schönste ist, was ist das nochmal? Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Das Schönste ist nämlich, also ich war jetzt noch nicht dort in der Zeit jetzt, also jetzt dann, wo es dann neblig wird. Das ist nämlich relativ hoch oben. Das heißt, das ist wirklich in den Nebelschwaden. Das steht dann aus den Nebelschwaden heraus. Also das ist, wenn das dann so weit ist, dann muss ich dann hin ein Foto machen.
Ah, schön.
Dann eben dieses eine Dorf, das da ausgegraben worden ist und dann neu aufgebaut worden ist. Das ist sehr bekannt.
Ich glaube, die Küste ist ja sehr, ich
die Küste ist sehr schön.
Gesehen, sehr zerklüftet.
Genau, ja. Genau. Da gibt es, nennt sich Tojimbo, diese eine zerklüftet. Also gibt es einen ganz speziellen Bereich. Das nennt sich Tojimbo. Da kommt, das ist anscheinend auch immer wieder in irgendwelchen Fernsehserien, wo irgendwer ermordet wird oder über die Klippen runtergestoßen wird. Das passiert dann dort. Also das ist anscheinend sehr bekannt.
Okay.
Ansonsten ist Fukui sehr bekannt für seine Brillen. Also die haben eine große Brillenindustrie. Also meine Brille zum Beispiel habe ich auch letztens gekauft dort. Okay. Wie heißt es denn? Die Krabben, nein, nicht die Krabben, die großen, also Kani heißen es auf Japan.
Kani,
also Kani. Okay. Echizen-Gani. Also Echizen ist ein Ort eben da direkt an der Küste und die sind halt ganz, ganz bekannt für dort halt.
Okay.
Genau. Ja, das sind so, glaube ich, die. Obama gibt es, den Ort Obama.
Obama?
Ja. Okay, ja, cool. Ja. Also das Zeichen für Klein und für Hammer, also für Strand.
Ah, ja.
Genau. Und da gibt es, die haben damals auch die Süßigkeit gekauft, das sind halt dann so Kekse mit der Vor- und Rückseite vom damaligen Präsidenten Obama halt dann.
Ah. Cool.
Genau, ja. Und es war halt ein bisschen auch, also gerade da diese Gegend da um Obama bekannt dafür, dass die den Fisch geliefert haben nach Kyoto. Also an den Kaiser sozusagen. Also das das Essen ist sehr gut.
Ah, schön.
Ja. Genau. Ah ja, was das Essen betrifft.
Damit lockst du mich schon.
Ja. Ganz bekannt sind die Sauce Katsudon. Also praktisch das panierte, nicht Schnitzel, aber ja, mit der speziellen
mit
Soße
halt drüben.
Mit Soße, genau. Und die Soba-Nudeln, genau, die hätte ich vergessen. Die. Also Echizen Soba, also eben auch die Soba-Nudeln sind sehr, sehr bekannt hier in Fukui. Genau. Orochi Soba.
Ja, und zieht es jetzt dann, glaube ich, nächste Woche zum ersten Mal erst an die Nordküste, aber noch auf Sadoshima.
Sadogashima. Ja. Mhm.
Das hat eine Freundin vorgeschlagen, wir hatten noch keine Ahnung davon. Also wir fahren dann nach Niigata mit dem Zug, mit dem Shinkansen, und dann mit der Fähre.
Und da schaut euch dann die Goldmine, glaube ich, ist da das Bekannte, oder? Oder Silbermine, ja, oder irgendwas ist da?
Irgendeine, ja, ich weiß nicht, was
mein Mann,
genau alles
mein
geplant
Mann spricht
ist.
Immer davon, dass er da auch immer irgendwann hin will, aber ja.
Ah, okay. Ja, es gibt einiges, also es gibt schöne Klippen, es gibt irgendwie sehr altertümliche Örtchen. Und ja, mal schauen, was wir sonst noch so treiben. Also wir haben ein Ryokan mit Onsen und Essen mit dabei und werden das, glaube ich, so ein bisschen genießen, das Herbstwetter.
Ja, sehr schön, wunderbar. Ja, also ich glaube, jetzt hast du doch sehr interessante Dinge erzählt, das auch sicher für die Zuschauer interessant sein werden. Also mal auch ein bisschen aus nicht von mir zu hören, sondern wie man es als Ausländer auch Japan sozusagen erlebt und was man da so machen kann.
Ja, genau. Ich hoffe, würde mich freuen. Also das ist ja für mich sehr schön, mein Podcast ist ja immer, bin immer alleine und dann mal mit einer anderen Person zu sprechen, mir auszutauschen und vor allem mit einer, die auch meine Sprache spricht und aber auch sich so gut mit Japan auskennt, ist ja, das ist ja wirklich sehr spannend. Auch für mich zu hören.
Ja, ich muss sagen, ich habe mir auch relativ wenig jetzt mit, also außer mit meinen Kursteilnehmern natürlich, aber jetzt auch relativ wenig mit Nicht-Japanern unterhalten, von denen ist jetzt auch wieder mal erfrischend. Mal
da. Wie reagieren eigentlich die Leute in deiner Umgebung, in einem Ort, wirst du vielleicht eh ortsbekannt sein. Aber so, wenn du hingehst und einfach gut fließend Japanisch mit ihnen sprichst, wie sind da die Reaktionen? Für mich ist ja schon so, ich gehe in ein Restaurant, man sagt irgendwie Arigato oder fragt ganz eine einfache Frage und dann sind die Leute sofort begeistert und sagen, ach, Jose desne.
Ja, das es ist relativ ähnlich bei mir, also ich habe ständig Nihongo Jose desne. Am Anfang habe ich gesagt, ihr. Jetzt sage ich ihm Arigato gozaimashita. Vielen Dank. Ja, ich sage dann danke halt einfach drauf, weil also ich habe es satt davon zu sagen, nein, ist mir Japanisch nicht gut. Ich meine, das Lustigste, was mir in letzter Zeit passiert ist, also ich interessiere mich ja sehr für Rakugo, also dieses japanische, ich würde nicht sagen Stand-Up-Comedy, weil es hat ja aber so ein bisschen so Comedy-mäßig halt Theater. Und bin letztens in Fukui spazieren gegangen und da war ein Haus, ein bisschen ein älteres Haus, und da ist gestanden Rakugo Association. Und ich habe dann geschaut, was da steht, und dann kommt plötzlich die Eigentümerin von dem raus, ne, und denke mir, wow, was will die jetzt von mir, ne? Also irgendwie Ausländer weg da oder so irgendwie, ne? Und dann sage ich, ist das hier Rakugo? Und so, ja. Und dann sage ich auch noch, das ist natürlich das typische Nihongo Jose des, ne? Und dann sagt es plötzlich, na, wollen Sie nicht Rakugo lernen? So, und ja, ich bin Ausländerin. Ja, aber Sie sprechen so schön Japanisch. So, können Sie, ich werde es mir überlegen. Na, rufen Sie an. Wir haben im Dezember haben wir die nächste Okeko, also wie sagt man denn da, Trainingsstunde oder so. Und da kann ich gerne mal schnuppern kommen. So, okay.
Wow, toll. Das heißt, du öffnest vielleicht bei deinem Comedy-Podcast auch.
Es ist halt ein sehr spezifischer japanischer Humor. Also beim Rakugo geht es halt einfach darum, dass irgendein Idiot, sozusagen irgendeiner, der halt ein bisschen blöd ist, halt dann durch den Kakao gezogen wird und dann ein bisschen ausgenutzt wird. Also bei den meisten Geschichten halt. Also.
Okay.
Und das ist halt doch schon ein bisschen älteres Japanisch. Also ich schaue mir es mal an, aber...
Ja.
Nein. Ah. Aber mein Mann sagt dann immer, du trägst dich immer auf, dass ich immer sage, ja, Nihongo Jose desu, aber in Wirklichkeit freust du dich drüber, oder? Sage, ja, was soll ich denn machen? Ja. Nein, aber es ist wirklich, also überall, also wenn ich Schuhe einkaufen gehe oder sonst irgendwo, zuerst schauen sie immer so argwöhnisch, dann da kommt der Ausländer, was machen wir mit denen? Und dann sind sie so, sie sprechen Japanisch, wie lange lernen sie schon Japanisch?
Okay. Ja. Ja, noch dazu, glaube ich, in deiner Gegend, also ich weiß nicht, wie viele westliche Ausländer das
da gibt. Ich weiß nicht, wie es in Kawasaki ist, in Tokio sind wahrscheinlich schon mehr, aber ich sehe doch, manchmal ein paar sehe ich schon, also komplett null sind es nicht, aber also es gibt ein indisches Restaurant zum Beispiel und es gibt ein englischsprachiges, also so Ion, also diese Sprachschulen, da gibt es auch Ausländer, also komplett null sind es nicht, aber viele, also ganz viele sind es natürlich nicht. Also ich bin wieder erfreut und irgendwie so, schau mal, da ist ein Ausländer, ich bin zwar selber einer, aber...
Ja.
Weiß nicht, wie es dir geht.
Mir geht es auch so, bei uns in der Nachbarschaft, das ist halt eher Wohngegend und ja, also wohnen einige Kolleginnen und Kollegen von meinem Mann direkt in der Umgebung, das heißt, also ein paar gibt es auf jeden Fall, aber wenn ich dann irgendwo, wenn es sehe, es ist schon eher selten, und wenn dann irgendwer am Rad vorbeifährt oder mal wo geht, dann schaue ich also hin, denke mal, was macht denn der da? was treibt denn genau da in diese Nachbarschaft? In Tokio natürlich, ja, von den Gegenden abhängig, aber sieht man schon viel, viel mehr. Auch jetzt natürlich, seit es keine Touristen mehr gibt, weiß man dann immer, okay, die leben auch hier. Weil davor wusstest du nicht, wer ist ein Tourist, wer lebt wirklich hier. Ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer in Kyoto waren wir israelisch essen.
Oh, okay.
Es ist naheliegend, was isst man in Kyoto? Falafel-Sandwich. Nein, aber wir haben uns danach gesehnt und haben das zufällig gesehen und waren gerade am Verhungern. Und der Verkäufer dann auch hat uns ganz irritiert angeschaut. Ja, sind denn die Grenzen schon wieder offen? Kann man schon wieder einreisen? Ja. Also solche Blicke haben wir ein paar Mal dann geerntet, dass die Leute sehr verwundert waren, wo jetzt auf einmal Touristen herkommen. Also vor allem, also nicht japanische Touristen.
Genau, so.
Aber mittlerweile, ja, jetzt haben sich die Leute daran gewöhnt, dass auch tatsächlich Ausländer in Japan leben. Und manche davon auch Japanisch sprechen. Ich bin immer sehr, sehr fasziniert, wenn ich so jemanden treffe, also eine Freundin von mir spricht auch sehr gut Japanisch oder eine Arbeitskollegin, die hat sich mal vor allem vor der versammelten Mannschaft auf Japanisch vorgestellt und Fragen beantwortet. Und ich war einfach baff. Also, Wahnsinn.
Ja,
das ist schon sehr cool. Das motiviert dann auch ein bisschen.
Genau, genau. Ja, du weißt, es ist möglich. Es ist möglich, genau.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Ja, na sehr schön. Das heißt, du hast jetzt noch ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre Zeit, sozusagen dann den Rest von Japan dann noch unsicher
genau,
zu machen.
Genau, so ein, zwei Jahre schätzen wir jetzt mal. Auch, dass dann uns ein paar Leute besuchen kommen können, die stehen, wie gesagt, in den Startlöchern.
Und warten
so natürlich noch weiter. Ja, und so wollen wir natürlich noch einiges sehen. Wir wollten also nicht nur von Japan, also schon, also wir waren ja nie auf Kyushu zum Beispiel, aber auch so ins umliegende asiatische Ausland zu reisen, solche Dinge zu tun, mal schauen. Ja, da gibt es einiges auf unserer Bucketlist. Mm. Also, ja, und soweit wir hier sind, will ich ja weiter lernen. Das ist mir schon ein Ansporn. Nicht nur, weil ich weiß, okay, vielleicht bin ich nur ein Jahr hier, kann ich es gleich sein lassen. Nein, also ich habe schon irgendwie diesen Ansporn, es macht ja Spaß und vor allem auch, weil ich ja ständig davon umgeben bin. Und ja, ja. Ich einfach weiß, ich kann es anwenden, ich muss es anwenden. Ja, ich bin oft darauf angewiesen oder es hilft mir schon viel weiter und auch das Ganze viel besser zu erleben auch.
Perfekt.
Ja.
Naja. Ja, nein, es ist, also ich glaube, es ist einfach auch schön, wenn man dann selbst merkt, also man macht Fortschritte. Also vielleicht, wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade so groß sind, aber wenn man jetzt etwas plötzlich versteht, was man vorher nicht verstehen hat können, dann ist die Motivation dann auf jeden Fall größer. Genau.
Mhm.
Ja. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du gerne sagen möchtest?
Na, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Es war super spannend, mit dir zu plaudern.
Ja, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Danke. Gern. Und ja, also falls jemand meinen Podcast hören möchte, der heißt schamlose Werbung. Nein, der heißt mein Podcast heißt Der Ösi in Kawasaki. Den gibt es eigentlich, glaube ich, überall, wo es Podcasts gibt. Als Alexi mache ich auch immer wieder Musik. Demnächst auch ein paar japanisch inspirierte Stücke.
Oh, da muss auch halt mal reinhören, ja.
Aber deutschsprachig. Deutschsprachig, aber japanisch inspiriert. Also.
Aha, okay.
Ich bin auf die Reaktionen gespannt.
Na, wir können ja dann den Link dann in die Beschreibung vom Podcast reingeben. Dann können die Leute leichter drauf
zugreifen. Sehr, sehr gern.
Zugreifen. Genau.
Ja. Ja, ja, na, und so, an sich, ich hab keine Fragen.
Hast du keine Fragen?
Ich hab keine Fragen. Na, also, was die Sprache und das, wenn du mir die Animes empfehlen kannst, freue ich mich sehr. Ich glaube, das ist super, super wichtig auch für Lernende, da von gewissen Medien umgeben zu sein.
Ja.
Und ja, finde ich super cool, was du machst.
Dankeschön, danke. Gleiches an dich zurück, ja, also bitte.
Ah, danke.
Gut, na dann.
Ja. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Alles Gute.
Alles Gute. Hey, hey.